Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir wollen zu Beginn auf das Wort Gottes hören und wir lesen dazu aus Psalm 27. Wir lesen den ganzen Psalm, Psalm von David, Psalm 27. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Wenn Übeltäter mir nahen, um mein Fleisch zu fressen, meine Widersacher und Feinde, so müssen sie straucheln und fallen. Selbst wenn sich ein Heer gegen mich lagert, so fürchtet mein Herz sich dennoch nicht. Wenn sich Krieg gegen mich erhebt, so bin ich auch dabei getrost. Eines erbitte ich von dem Herrn, nach diesem will ich trachten, dass ich bleiben darf im Haus des Herrn mein ganzes Leben lang und die Lieblichkeit des Herrn zu schauen und ihn zu suchen in seinem Tempel. Denn er deckt mich in seiner Hütte zur Zeit des Unheils. Er verbirgt mich im Schutz seines Zeltes und erhöht mich auf einen Felsen. Nun ragt mein Haupt hoch über meine Feinde, die um mich her sind. Und ich will Jubelopfer bringen in seinem Zelt. Ich will singen und spielen dem Herrn. O Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe. Sei mir gnädig und antworte mir. Mein Herz hält dir vor, dein Wort sucht mein Angesicht. Dein Angesicht, o Herr, will ich suchen. Verbirg dein Angesicht nicht vor mir. Weise deinen Knecht nicht ab im Zorn. Meine Hilfe bist du geworden. Verwirf mich nicht und verlass mich nicht, du Gott meines Heils. Wenn auch mein Vater und meine Mutter mich verlassen, so nimmt doch der Herr mich auf. Zeige mir, Herr, deinen Weg und leite mich auf ebener Bahn, um meiner Feinde willen. Gib mich nicht preis der Gier meiner Feinde, denn falsche Zeugen sind gegen mich aufgestanden und stoßen Drohungen aus. Ach, wenn ich nicht gewiss wäre, oder auch wenn ich mir nicht sicher wäre, dass ich die Güte des Herrn sehen werde im Land der Lebendigen. Harre auf den Herrn, sei stark und dein Herz fasse Mut und harre auf den Herrn. Gott segne sein Wort an uns. Liebe Gemeinde, Geschwister, ich glaube, ich brauche uns nicht daran zu erinnern, dass wir, obwohl wir nicht von der Welt sind, doch immer noch in der Welt sind. Und das merken wir jeden Tag. Und unser Herr hat uns kein sorgloses Leben versprochen. Nein, Gott macht uns in seinem Wort klar, dass es nicht nur geschenkt ist, an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Und ein amerikanischer Seelsorger hat es in einem kurzen Satz sehr deutlich gemacht, und ich finde ihn richtig. Wir leben in einer gefallenen Welt, und manchmal fällt sie auch auf uns. Wir leben in einer gefallenen Welt, und manchmal fällt sie auch auf uns. Als Christen schweben wir nicht über den Tatsachen des Alltags. Wir sind nicht naiv. Und wir denken auch nicht, uns könnte das Leid nicht treffen. Es muss ja nicht gleich Verfolgung und Diskriminierung um des Glaubens willen sein. Aber Krankheit, Enttäuschung und Tod sind auch unsere Begleiter. Auch uns treffen diese Dinge. Und als Christen, als Kinder Gottes, leiden wir unter Versuchungen, unter Anfechtungen des großen und schrecklichen Feindes unserer Seele, der uns von links und rechts Zweifel in die Ohren flüstert, um uns unserer festen Gewissheit in Christus zu berauben. Ja, wir sind wirklich in der Welt. Und auch Zweifel und Ängste, zumal auch um unser Heil, sind unsere Begleiter. Wir geben uns da keiner Illusion hin. Es ist so. Und bevor wir genau auf den Text eingehen, möchte ich uns kurz den Hintergrund darlegen, sofern es möglich ist. Als Überschrift finden wir in den deutschen Bibeln von David. Es trifft auch auf den hebräischen Text zu, was eigentlich meist als Hinweis auf den Verfasser verstanden wird. Man kann leider nichts Genaues zum Hintergrund des Psalms sagen. Einige Ausleger haben Vermutungen angestellt und diese hängen dann immer damit zusammen, ob man David als Autor zustimmt oder ablehnt. Spurgeon hat zum Beispiel vorgeschlagen, dass David diesen Psalm auf dem Hintergrund der Verfolgung durch Saul in 1. Samuel 22 geschrieben hat, wo es auch zum Verrat durch Doeg, den Edomiter, kommt. Wenn wir vielleicht uns erinnern, wenn wir im Psalm ein bisschen weiterlesen, Psalm 52 beschäftigt sich gerade mit dieser Situation. Historisch kritische Ausleger bemerken die Erwähnung des Tempels in Vers 4 und streiten deswegen die davidische Verfasserschaft ab. Die meisten von ihnen plädieren, wie so oft, für eine Datierung des Psalms in die Zeit des Exils, also viel später als David. Andere wiederum sagen, dass der Psalm gar nicht eine Einheit ist. Sie meinen, hier sprechen zwei verschiedene Personen. Die erste Person spricht von Vers 1 bis 6 und die andere Person von Vers 7 bis 14. Sie meinen, diese beiden Teile seien zu verschieden, als dass sie von einer Person in einer Situation geschrieben oder gesprochen werden können. Aber trotzdem, wenn man aufmerksam diesen Psalm liest, dann sieht man eine Linie und ein Thema. Und das große Thema dieses Psalms ist die Sehnsucht nach Gottes Gegenwart. Und die absolute Gewissheit, in dieser Gegenwart zu sein und zu leben. Alle Tage des Lebens. Ich möchte schon vorab sagen, dass ich fest glaube, dass David diesen Psalm geschrieben hat und dass das Problem mit dem Tempel in Vers 4 gar nicht so groß ist, wie es gemacht wird, wenn man sich das Wort selbst und den Kontext ansieht. Und wie gesagt, glaube ich, dass der Psalm eine thematische Linie hat, die ich uns auch jetzt aufzeigen will. Auch wenn man nichts Genaues über den historischen Hintergrund sagen kann, kann man doch einiges aus dem Text herauslesen. Man kann einiges aus dem Text nehmen, was uns die Situation etwas näher bringt. Wir können uns dann vorstellen, was für eine Situation David ungefähr sein müsste. Er scheint in großer Not und Verfolgung zu sein. Seine Feinde werden tierisch, ja fast schon bestialisch dargestellt, mit dem Ziel, den Psalmisten zu verschlingen. Das lesen wir am Anfang, wenn Übeltäter sich mir nahen, mein Fleisch zu fressen. Dazu kommt, dass er noch fernab seiner Heimat ist. Ja, seine Existenz scheint mehr als in Gefahr zu sein. Er ist wirklich in Lebensgefahr. Fern jeglicher äußerlicher Sicherheit. Das sind die Dinge, die man einfach aus dem einfachen Lesen des Textes entnehmen kann. Und gerade wegen dieser Umstände finde ich diesen Psalm so erstaunlich und so atemberaubend. Wegen dieser Umstände. Am Boden der nackten Tatsachen angekommen, verfasst David diese Zeilen, dieses Lied. Er hat nichts mehr. Beraubt jeglicher Sicherheit bezüglich der eigenen Existenz. Und jetzt zeigt uns David, was ihm dennoch bleibt. Denn das ist die Frage, die im Herzen des leidenden Menschen, des leidenden Kindes Gottes aufwächst, im Angesicht von Schmerz, von Leid, von Verlassenheit und Enttäuschung. Was bleibt mir noch? Was bleibt mir noch, wenn alles weg ist? Und David gibt uns einen Einblick. Lesen wir uns nochmal die ersten drei Verse durch. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Wenn Übeltäter mir nahen, um mein Fleisch zu fressen, meine Widersacher und Feinde, so müssen sie straucheln und fallen. Und selbst wenn sich ein Herr gegen mich erhebt, so fürchtet mein Herz sich dennoch nicht. Wenn sich Krieg gegen mich erhebt, so bin ich auch dabei getrost oder auch voller Vertrauen. Wenn man diese ersten drei Verse durchliest, wird eines sofort auffallen. Hier spricht ein Mann, der von einer großen Gewissheit und einem ungemein tiefen Frieden geprägt ist. Aber hier spricht auch ein Mann, der sich der Gefahr, in der er steckt, absolut bewusst ist. Und doch, er klammert sich an das, was bleibt. Und hier in diesen ersten drei Versen ist das ein Friede, der allen Verstand übersteigt. Ich glaube, der Psalm kann uns zu einem großen Trost werden in Leiden, die uns treffen. Aber auch in Versuchungen und Anfechtungen, wenn wir hin und her getrieben und verängstigt sind. Unser Herr hat sein Wort niederschreiben lassen. Aus welchem Grund? Aus Liebe zu seinem Volk. Aus Sorge um sein Volk. Und in diesem Psalm sehen wir, wie sehr sich unser Herr um uns sorgt, um unsere Gewissheit in ihm. Und das Erste, was wir sehen, ist, was bleibt, ist ein Friede, der allen Verstand übersteigt. Es ist ein Friede, der auf der Heilszusage Gottes gegründet ist. Dies ist ein Friede, der allen Verstand übersteigt. Dieser Friede kommt aus dem Glauben an Jahwe, an den Gott, an den alleinigen Retter und Herrn, der das Volk Israel aus Ägypten geführt hat. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Damit beginnt David. Licht steht im Kontext der Heiligen Schrift stets für Erlösung, während Finsternis Verdammnis beschreibt. Der dreieinige Gott ist unser Licht. Er ist unser Heil und er ist unsere Lebenskraft, oder auch anders übersetzt, er ist unsere Schutzburg. Er ist unser Schutz. Dass der Herr sein Licht und sein Heil ist, ist für David die Antwort auf die Anfeindungen und Verfolgungen seiner Gegner. Denn er hat sich beim Herrn geborgen. Hier hat er diesen Frieden gefunden, der jeglichen Verstand übersteigt. Dieses Bekenntnis, der Herr ist mein Licht und mein Heil, das ist das, was David geblieben ist. Das ist das, woran er sich klammert. In dem tiefsten Dunkel, in den Gefahren, die sein Leben bedrohen, wo nur noch Finsternis ist, da strahlt doch das Licht seines Herrn hindurch. So dass er voller Vertrauen und Gewissheit sagen kann, der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Und dann noch weiter, der Herr ist meines Lebens Zuflucht, vor wem sollte ich erschrecken? Ja, das sind rhetorische Fragen und die stellt David aus einer großen Gewissheit heraus. Die Gewissheit über die Geborgenheit seines Heils in dem Gott seines Heils. Aber nochmal, Geschwister, wir dürfen nicht denken, dass David naiv ist. David ist nicht naiv. Wir dürfen auch nicht denken, dass er die Gefahren, die ihn umgeben, nicht wirklich wahrnimmt. Wir dürfen auch nicht denken, dass David überhaupt keine Angst hatte oder die Gefahr ganz souverän ignorierte. David spricht diese Zeilen nicht mit einem souveränen Siegerlächeln auf den Lippen. Wir werden später noch deutlicher sehen, dass David wirklich in der Welt ist und Angst hat. Und Gott anfleht, weil er eben solche Furcht hat. Aber trotzdem, David gibt sich hier in Vers 2 keine Illusion hin. Er ist nicht blind und naiv. Wäre das so, dann würde er seine Bedränger und Feinde wohl kaum so beschreiben, wie er es tut. Er würde sie wohl kaum als fleischfressende Bestien bezeichnen. Als Bedränger und Feinde. Seine Feinde sind keine harmlosen Opponenten, sind Übeltäter, die wie Raubtiere danach lechzen, ihn in ihre Finger zu bekommen. Wie gierige Tiere, ein Rudel jagender Wölfe, sie warten nur darauf, ihn endlich zu Fall zu bringen. Und natürlich, wenn man sich diese Fragen in Vers 1 durchliest und jetzt die Beschreibung der Feinde in Vers 2 und 3, dann könnte man fast meinen, David habe den Blick für die Realität verloren. Bitte, wen du fürchten sollst, was sollen diese Fragen? Vielleicht das Heer deiner Feinde, das gerade hinter dir herläuft? Vielleicht die Feinde, die wie wilde Tiere darauf brennen, dich zu zerfleischen, dich umzubringen, die solltest du vielleicht fürchten. Aber David hat wahrgenommen, was für eine Gefahr sich befindet. Er hat mehr als einmal um sein Leben gefürchtet. Wenn wir uns Psalm 7 einmal anschauen, die Verse 2 und 3, da ruft er zu Gott: Herr, mein Gott, bei dir berge ich mich, rette mich von allen meinen Verfolgern und befreie mich, dass er nicht wie ein Löwe mein Leben zerreißt und da ist kein Befreier. David hat sie wahrgenommen. David hat seinen Verstand nicht ausgeschaltet. Und dann kommt für mich die Frage, woher kommt diese Gewissheit, dieser tiefe Friede? Und ich denke, wir finden die Antwort in Davids Bekenntnis. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Wie groß die Bedrängnis auch sein mag, die uns heute trifft, unser Gott ist größer. Wie groß die Furcht und die Ängste und die Zweifel auch sein mögen, wie groß die Fragen auch sein mögen, die uns der Feind von links und rechts in die Ohren flüstert, unser Gott ist größer. Und ich glaube, das, was wir hier sehen, echte Heilsgewissheit ist. Und zwar die Heilsgewissheit, die wir sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament antreffen. Denn was ruft Hiob inmitten seines Leidens aus? Was sagt er getrennt von allem, was er hatte und liebte? Was blieb ihm? Ja, er hat geklagt. Und manchmal hat er gezweifelt. Sogar sehr stark. Aber was rief er aus? Wir hatten es gelesen. Ich weiß, mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er über der vergänglichen Welt stehen. Und nachdem meine Haut so zerschunden hat, werde ich doch aus meinem Fleisch heraus Gott schauen. Ja, ich werde ihn für mich sehen und meine Augen werden ihn sehen, aber nicht als Fremden. Diese Gewissheit blieb ihm. Mein Erlöser lebt. Genau wie David, der sich absolut sicher ist am Ende des Psalms, dass er das Gute des Herrn sehen wird im Land der Lebendigen. Und ich denke, dass wir schon gemerkt haben, wie sehr Davids Aussprüche dem gleichen, was wir in Paulus' Kampf für die Heilsgewissheit der Gläubigen in Rom sehen. Was schreibt Paulus in Römer 8? Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Und jetzt zeigt er unser Heil in Christus. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleich zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Hier haben wir die völlige Zusicherung des Heils. So dass Paulus nur fragen kann, ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Wer will die Auserwählten Gottes anklagen? Es ist Gott, der uns rechtfertigt. Wer will uns verdammen? Christus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zu Rechten Gottes ist, der sich für uns verwendet. Die Heilsgewissheit der Gläubigen, unsere Heilsgewissheit, ist gegründet auf der Heilstatsache, welche uns im Evangelium begegnet. Und das gilt für alle Gläubigen zu allen Zeiten. David sagt es nur mit anderen Worten. Aber er sagt genau dasselbe wie Paulus. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Christus ist unsere Erlösung. Er ist der Urheber unseres Heils. Er ist unser Heil. Und wen sollten wir da noch fürchten? Ein Geschöpf, welches ja doch nur so lange besteht, wie unser souveräner Gott es festgesetzt hat? Und wie schrecklich die Feinde auch sein mögen, der Friede, der allen Verstand übersteigt, wird unsere Herzen und Gedanken in Jesus Christus bewahren. Ja, Gott selbst, Christus, ist unser Friede. Und egal wie bösartig die Feinde des Evangeliums auch sein mögen, egal wie sehr der Löwe, der Teufel um uns herum auch brüllt, es ist egal, wie schrecklich oder auch groß der Feind sein mag, die Heilszusage Gottes in seinem Sohn gilt. Dass Gott am Kreuz ausgerufen hat, es
das Christus am Kreuz ausgerufen hat, es ist vollbracht, gilt. Es gilt. Und dass er auferstanden ist zu unserer Rechtfertigung, gilt. Deswegen dürfen wir mit Hiob sagen, mein Erlöser lebt. Wir ignorieren nicht die Gefahr, die um uns herum ist. Aber wir wissen im selben Moment, nach Kolosser 3, Vers 3, dass unser Leben mit Christus in Gott verborgen ist. Unser Leben ist mit Christus in Gott verborgen. Gott stellt sich schützend vor uns. Er ist unser Fels und unsere Schutzburg. Und diese Gewissheit des Heils ist lebensnotwendig für das Volk Gottes. Es ist keine Naivität, nein, es ist eine Notwendigkeit für die Gläubigen. Deswegen kann Luther sagen, wer die Heilsgewissheit leugnet, der spielt den Glauben an Christus aus. Und so lehrt uns der Psalm etwas sehr Wichtiges. Wir sehen hier, dass der Glaube nicht etwas ist, was neben unserer Existenz steht. Was meine ich damit? Die Gewissheit unseres Glaubens fehlt unserer Existenz oder sie bestimmt sie? Der christliche Glaube ist nicht losgelöst von unserem Dasein. Nein, der Glaube ist jene Gewissheit, welche unser ganzes Dasein ergreift und durchdringt. Und warum? Weil wir von dem Zentrum des Glaubens, welches Christus ist, bis in die tiefsten Tiefen unserer Persönlichkeit ergriffen sind. Allein in diesem und durch diesen Glauben kann in unseren Herzen der Friede wachsen, der höher ist als alle Vernunft. Außerhalb von Gott wird unser Herz niemals zur Ruhe kommen. Außerhalb von Christus gibt es nur Unfrieden. Deswegen sagt wiederum Luther in der Auslegung zu Psalm 130, dass außerhalb von Christus die Suche nach Frieden, nach Gott, zum Teufel führt. Unser Herz wird nur dann ruhig, wenn es zur Ruhe findet bei unserem Schöpfer, bei unserem Erlöser. Aber David hört hier nicht auf. Und jetzt sehen wir etwas, was mich immer wieder, wie oft ich es auch lese, und ich habe diesen Psalm wirklich sehr oft gelesen, aber wie oft ich es auch lese, überrascht es mich immer wieder und immer mehr. Davids Herz hat nicht nur zur Ruhe in Gott gefunden, nein, Davids Herz hat eine Ausrichtung inmitten der Bedrängnis, inmitten der Verfolgung. Ein Verlangen, das bleibt. Ja, eine Sehnsucht, die alles andere übersteigt. Und das ist das Zweite, was bleibt. Es ist eine Sehnsucht, die alles andere übersteigt, die alles andere überragt. David fährt fort, indem er sagt, eins habe ich vom Herrn erbeten. Eines erbitte ich vom Herrn. Danach trachte oder auch suche ich. Man könnte es auch ungefähr so übersetzen, um eine Sache habe ich den Herrn gebeten vor allem anderen. Nach dieser einen Sache trachte ich über allem anderen. Nun, was könnte man sich wünschen in solch einer Situation? Eigentlich Befreiung und Rettung. Und wir werden auch sehen, dass David sich sehr wohl an den Herrn mit der Bitte richtet, ihn von den Feinden und seinen Bedrängern zu befreien. Und trotzdem, das, wonach sich sein Herz über allem anderen sehnt, vor allem anderen sehnt, ist etwas anderes. Denn wonach sehnt er sich? Wie fährt er fort? In Vers 4. Dass ich bleiben darf im Haus des Herrn mein ganzes Leben lang, um die Lieblichkeit des Herrn zu schauen und ihn zu suchen in seinem Tempel. Zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens. Das ist das eine, wonach er sich sehnt. Und wenn wir uns diesen Teil des Psalms ansehen, dann müssen wir das in dem Bewusstsein tun, dass sich David sehr wahrscheinlich in Lebensgefahr befindet. In dieser existenzbedrohenden Situation spricht er sein Verlangen aus, seine Sehnsucht, die alles andere überragt. Und was er sich über allem anderen wünscht, und wonach er sich über allem anderen sehnt, das, wonach sich sein Herz am meisten verlangt, ist nicht die Sicherung seiner Existenz oder die Rettung vor den Feinden. Er sehnt sich vor allem anderen, im Haus des Herrn zu sein, alle Tage seines Lebens. um die Freundlichkeit oder auch die Lieblichkeit Gottes zu schauen und ihn zu suchen und zu dienen in seinem Tempel. Nun, was David nicht damit meint, ist, dass er Priester oder Levit werden will, sein will, oder gerne wäre. Vielmehr will er sich der kontinuierlichen Gegenwart des allmächtigen Gottes bewusst sein, wonach er trachtet und sucht, das ist das Wort in Vers 4 und es beschreibt ein eindringliches Suchen, ist die Gegenwart Gottes. Das ist, wonach er sich sehnt. Davids Verlangen ist, alle Tage seines Lebens in der Gegenwart Gottes zu leben und zu wandeln. Wir finden in den Versen 4 bis 6 mehrere Begriffe, die David mit der Gegenwart Gottes verbindet. Haus, Tempel, Hütte, Zelt und auch Fels in Vers 5. Und das schlägt die Verbindung zu den beiden Psalmen 26 und 28, also dem Psalm davor und danach, in denen David eben diese Orte auch erwähnt. Und ich glaube, dass es David nicht um die Materialien geht. Es geht ihm nicht um die Gebäude. Das sieht man eben schon daran, dass er ganz verschiedene Substantive gebraucht, die er aber alle als Bild für die Gegenwart Gottes sieht. Er spricht auf der einen Seite vom Tempel, vom Haus Gottes, vom Zelt, aber auch vom Fels. Ich habe darauf hingewiesen, dass der Gebrauch des Wortes Tempel einige Ausleger dazu gebracht hat, abzulehnen, dass David diesen Psalm geschrieben hat. Aber dass der Begriff hier gebraucht wird, heißt noch lange nicht, dass der Psalm wirklich schon gebaut war. Das hebräische Wort wird zwar meistens mit Tempel übersetzt, steht aber ursprünglich einfach für die königliche oder auch göttliche Residenz. So zum Beispiel im Psalm 45, Vers 15. Dort wird es mit Palast übersetzt. Auch in Psalm 5 gebraucht David diesen Begriff. Und auch dort geht es ihm nicht um den steinernen Tempel, sondern ein Leben im Angesicht Gottes. Denn was sagt er da im Psalm 5, Vers 6 und 8? Verblendete dürfen nicht vor deine Augen hintreten. Du hast alle, die Götzendienst üben. Und dann über sich. Ich darf aber dank der Fülle deiner Gnade eingehen in dein Haus. Ich bete an zu deinem heiligen Tempel hin in der Furcht vor dir. Und ich glaube deshalb, dass es David gar nicht um die Materialien geht, sondern um das, was er damit assoziiert. Und das ist die Gegenwart Gottes, in der er für immer sein will. Davids Sehnsucht ist es, das ganze Leben im Angesicht in der Gegenwart Gottes zu leben. Und warum will er das? Warum will David das? Und als ersten Grund lesen wir nicht die Rettung von den Feinden, das lesen wir als zweiten Grund. Wir sehen, dass David wohl sagt, denn er wird mich bergen in seiner Hütte am Tag des Unheils. Er weiß, dass nur bei Gott das Heil ist, die Rettung ist. Aber als erstes nennt er in Vers 4 was anderes. Dass ich bleiben darf im Haus des Herrn mein ganzes Leben lang, um die Lieblichkeit des Herrn zu schauen und ihn zu suchen in seinem Tempel. Das ist der erste Grund. Das ist der erste Grund. Vor allem anderen will David Gott. David will Gott. Er sucht nicht irgendwas anderes, er sucht Gott. Ich will in deiner Gegenwart sein, mein Gott des Heils. Er will immer im Angesicht Gottes leben. Er will sich bei Gott bergen, denn das bedeutet Heil und Rettung. Das macht er uns in den Versen 5 und 6 deutlich. Und dieser Rettung ist er sich mehr als gewiss. Ja, wenn wir uns Vers 6 ansehen, nun ragt mein Haupt hoch über meine Feinde, die um mich her sind. Und ich will Jubelopfer bringen in seinem Zelt. Ich will singen und spielen dem Herrn. Ja, in Vers 2 hat er gesagt, die Feinde werden straucheln und fallen. Ich werde singen und spielen. Ich werde Gott loben. Also auch hier sehen wir wieder die Gewissheit, die uns schon in den ersten drei Versen begegnet ist. Geschwister, diese Zielstrebigkeit, dieses eine über allem anderen zu suchen, ist der beste Weg, die Ängste zu vertreiben und unser Herz zur Ruhe zu bringen. Warum? Es gibt nur zwei Orte, Es gibt nur zwei Möglichkeiten, unser Herz und demnach unsere gesamte Persönlichkeit zu befriedigen, zu suchen, zum Frieden zu bringen. Entweder durch ein Leben im Angesicht Gottes oder durch ein Leben im Angesicht des Feindes unserer Seele, des Teufels. Entweder Coram Deo oder Coram Diabolos, so haben es die Reformatoren genannt. Entweder im Angesicht Gottes oder im Angesicht des Teufels. Es gibt nur diese beiden Möglichkeiten. Entweder wir leben unser ganzes Leben lang gerechtfertigt durch das Blut Jesu Christi im Angesicht Gottes oder nicht. Und David hat diese Frage für sich beantwortet. Was ich will, von ganzem Herzen suche und will, ist, alle Tage meines Lebens in der Gegenwart im Angesicht Gottes zu leben. Denn nur dort findet mein Herz zur Ruhe, dort allein findet unser Herz Heil, dort finden wir unsere Erlösung. Was es bedeutet, im Angesicht Gottes zu leben, wird uns gleich noch weiter beschäftigen. Ich möchte uns einfach mal mit dem konfrontieren, was wir hier bei David sehen. Ich hatte schon ein paar Mal darauf hingewiesen, er ist jeder äußeren Sicherheit beraubt und von außen gesehen eine verlorene Existenz, ohne Sicherheit. Und doch sehen wir bei ihm, was ihm bleibt. Und es ist sein Glaube, der sich erst in der Gewissheit und nun in dieser Sehnsucht, diesem Verlangen ausdrückt, in der Nähe Gottes zu sein. Es sind keine leeren Gefühle. Sondern es ist die feste Gewissheit, dass Gott genügt. Die treibt ihn so sehr zu Gott hin. Was David an allererster Stelle verlangte, waren nicht die Dinge, die Gott ihm vielleicht geben konnte, sondern Gott selbst. Er wusste, dass allein bei Gott Heil und Rettung zu finden ist. Dass sein Herz allein bei Gott zur Ruhe findet. Und auch hier sollten wir uns selbst fragen, wenn nichts mehr da ist, was bleibt dann noch für uns? Wenn wir bis auf den Grund unseres inneren Daseins abtauchen, wirklich bis auf den Boden, was ist dort zu finden? David zeigt uns, was es bei ihm war. Es war eine Sehnsucht, ein Verlangen. Und im Zentrum dieser Sehnsucht stand niemand anders als der dreieinige Gott. Eine Sehnsucht, immer, ja zu allen Zeiten, mit Gott zu leben. Und zwar in dem Bewusstsein, dass wir alles aus seiner Hand empfangen. In allererster Linie unser Heil. In der Versuchung, in der Anfechtung, in die wir alle immer wieder kommen, im Moment der Anfeindung durch Satan, durch unseren Feind, wonach sehnt sich unser Herz? David wusste, der Herr ist mein Licht und mein Heil, bei ihm allein will ich mich bergen, im Angesicht Gottes zu wandeln, danach will ich trachten. Habe ich nur ihn, verlange ich nicht nach Himmel oder Erde, denn er ist und hat alles, was ich brauche. Gott ist und hat alles, was ich brauche. Und das machte er für sich klar inmitten der Bedrängnis und der absolut realen Bedrohung. Und Geschwister, die Bedrohung durch unseren Feind, auch wenn wir sie manchmal nicht wahrnehmen, als wirklich gefährlich, sie sind mehr als real und mehr als bedrohlich. Und im Moment dieser Versuchungen und Anfechtungen, wir sollten Gott anflehen, dass bei uns diese Sehnsucht dann bleibt. Diese Sehnsucht, Gott, ich will nichts anderes, ich will dich. Und beide Dinge, sowohl dieser große Friede als auch die Sehnsucht, werden uns jetzt wieder begegnen, wenn wir uns in den letzten Teil des Psalms begeben. Und in diesen Versen sehen wir umso mehr, dass David, wie ich schon erwähnt hatte, wirklich in der Welt ist. Und jetzt sehen wir ein drittes, das bleibt. Und zwar seinen Glauben. Seinen Glauben, der sich vorher geäußert hatte, in der Gewissheit und in der Sehnsucht. Denn im Glauben an Christus ist der Friede zu finden, der allen Verstand übersteigt. Und der Glaube selbst, ja, der Glaube selbst ist der Ausdruck der größten Sehnsucht einer vollkommen von Gott abhängigen Seele. Das ist Glaube. Der Glaube ist ein Ausdruck der großen Sehnsucht einer vollkommen von Gott abhängigen Seele. Denn echter Glaube sucht Gott als sein höchstes Gut und ist ein lebenslanges Suchen, Fragen und Anklopfen. ein lebenslanges Suchen, Fragen und Anklopfen. Und das inmitten von Leiden. Und so sehen wir dieses Letzte, ein Glauben, der wirklich ist. Das ist, was bleibt. Ein Glaube, der wirklich ist. Warum diese dritte Überschrift? Ich denke, dass eben das uns im Text begegnet. Schon bis Vers 6, aber jetzt noch viel deutlicher. Wir sehen jetzt noch viel deutlicher, dass unser Glaube, unser christlicher Glaube, unser Glaube an unseren Herrn Jesus Christus nicht etwas ist, was neben unserer Existenz steht oder losgelöst von ihr ist. Nein, der Glaube bestimmt entweder unsere Existenz oder er fehlt ihr. Entweder wir leben mit allem, was wir sind, im Angesicht Gottes oder nicht. Der christliche Glaube ist echt. Er ist wirklich. Davids Persönlichkeit, sein ganzes Dasein wurde von seinem Glauben bestimmt. Von seinem Glauben, den er in seinem Bekenntnis zu Beginn des Psalms zusammengefasst hatte. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Das waren für David keine Floskeln, das war für ihn real. Und daran klammerte er sich. Auf diesem Glaubensbekenntnis gründeten seine Gewissheit und seine Sehnsucht. Und in den Versen 7 bis 14 sehen wir bei David Flehen und Bitten auf der einen Seite und Zuversicht und Gewissheit auf der anderen. Es ist das Ringen und Flehen eines Herzens, welches bekennt, dass es nicht ohne Gott will und nicht ohne Gott kann. David nimmt sowohl die Gewissheit als auch die Sehnsucht mit in sein Flehen und Ringen mit Gott. Und wenn wir uns die Verse 7 bis 9 ansehen, werden wir merken, dass der Psalm wirklich eine Einheit bildet. Denn was lesen wir dort? David fleht den Herrn an. O Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe. Sei mir gnädig und antworte mir. Mein Herz hält dir vor dein Wort. Sucht mein Angesicht. Dein Angesicht, o Herr, will ich suchen. Verbirg dein Angesicht nicht vor mir. Weise dein Knecht nicht ab im Zorn. Meine Hilfe bist du geworden. Verwirf mich nicht und verlass mich nicht, du Gott meines Heils. Wieder kommt er darauf zurück, dass Gott sein Heil ist. Und wir sehen hier eine Linie. David kommt hier zurück auf das eine, wonach er sich über allem anderen sehnt, nämlich Gott selbst. Er will im Angesicht Gottes leben und wandeln, und zwar mitten in der Verfolgung und Bedrängnis. Das ist das, was er vor allem anderen klar macht. Herr, ich suche, da haben wir wieder das Wort, es ist dasselbe Verb wie in Vers 4, ich suche dein Angesicht. Warum sehnt sich David so sehr nach dem Angesicht Gottes, danach in der Gegenwart Gottes zu wandeln? In den Versen 5 und 6 hat er uns schon gezeigt, was ein Leben in der Gegenwart Gottes bedeutet. Erlösung, Frieden und Freude. In Gott und an Gott. Und in Vers 4 auch. Es bedeutet die Freundlichkeit Gottes, das heißt Gott selber zu schauen, seine Gnade zu sehen und zu genießen. Und deshalb bittet er ihn in Vers 9, verbirg dein Angesicht nicht vor mir und weise mich nicht ab im Zorn. Er fleht ihn an, Herr, wende dich nicht ab von mir, denn das wäre mein Ende. Das Volk Gottes lebt im Angesicht Gottes. Das bedeutet, dass wir in der Gegenwart Gottes unter seiner Autorität und zu seiner Ehre leben. Wir leben in der Gegenwart Gottes unter seiner Autorität und zu seiner Ehre. Und das tun wir nur dank der Fülle seiner Gnade, wie David im Psalm 5 deutlich macht. Es ist nicht unsere Gerechtigkeit, die uns vor ihm stehen lässt. David gibt hier keine Illusion hin. Er denkt gar nicht daran, sich irgendwie auf seine eigene Gerechtigkeit zu berufen. Er ist nicht selbstsicher. Er beruft sich voll und ganz auf den Gott seines Heils. Für David bedeutet ein Leben im Angesicht Gottes ein Leben aus der Gnade Gottes. Und er weiß, fern dieser Lebensperspektive, und das muss uns allen klar sein, fern der Lebensperspektive, dieser Lebensperspektive im Angesicht Gottes erwartet den Menschen nur Gericht und Tod. Nur der Mensch, der sich an Christus hängt, wird gerettet werden. Denn sich an Christus hängen, bedeutet im Angesicht Gottes zu leben. Und David will und kann nicht ohne Christus. Er will nichts anderes mehr, als sich bei Gott zu bergen. Denn glücklich ist der Mann, der sich bei dem Herrn birgt. Und das ist die Perspektive des gesamten Psalters. Glücklich ist der Mann, der sich bei dem Herrn birgt. Das lesen wir in Psalm 2, Vers 12. Und wir sehen, dass David sich sicher ist, dass nichts und niemand ihn von der Liebe Gottes trennen kann. Gott wird ihn nicht verlassen. Wenn auch mein Vater und meine Mutter mich verlassen, so nimmt doch der Herr mich auf. Er meint das wohl hypothetisch. Er will damit einfach deutlich machen, selbst wenn ich mir der Liebe meiner Eltern nicht mehr sicher sein würde, wüsste ich doch, dass Gottes Liebe bleibt. Und in Jesaja 49 lesen wir diese sehr eindringliche Stelle, wo Gott fragt: Vergisst etwa eine Frau ihren Säugling? Dann geht der Text weiter und Gott sagt: Und selbst wenn eine Frau das machen würde, ich würde dich nicht vergessen. Niemand kann die erwählten Kinder Gottes von seiner Liebe trennen. Er hat seinen Sohn nicht verschont für uns. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Fragt Paulus. Wir sehen einen David, der sich absolut bewusst ist: Ich bin abhängig davon, dass Gott bei mir ist. Denn seine Gegenwart belebt mich. Und seine Zusagen in seinem Wort sind meine Hilfe und mein Trost. Er beruft ja sich auf das, was Gott selber gesagt hat: Sucht mein Angesicht. Und Gott, deshalb suche ich dein Angesicht. Ich will bei dir sein. Ich will mit dir leben. Herr, bleib bei mir und führe mich. Und das meint David von ganzem Herzen. Er steht nicht souverän über den Dingen. Er schwebt nicht unberührt über den harten Tatsachen des Lebens. Nein, er ist mitten in der Welt, genau wie wir. Er kann die Gier seiner Feinde im Nacken spüren. Er weiß um die Lügen, die sie verbreiten, und fleht den Herrn an: Gib mich nicht preis der Gier meiner Feinde. Und deshalb sprach ich davon, dass Davids Glaube wirklich ist. Er bestimmt seine Existenz, sein Leben. Er kann nicht ohne Gott und will auch nicht ohne Gott. Und so bleibt ihm dies eine, sein Glaube. Und das zeigen uns vor allen Dingen die letzten beiden Verse. Was bleibt, ist sein Glaube an den Gott seines Heils. Was David bleibt, ist die Hoffnung auf das Heil und der Glaube an den Gott seines Heils. Und auch wenn der Feind schnaubt und tobt wie ein Tier und darauf brennt, uns zu verschlingen und umzubringen, David war sich bewusst, dass Gott sein Gott ist. Der Gott seines Heils ist. Er weiß, dass Gott für ihn ist. Und hier sehen wir wieder diese Gewissheit, die keine Naivität ist, sondern vielmehr den alleinigen Trost widerspiegelt, den wir als Christen haben dürfen. Dass wir sowohl im Sterben als auch im Leben niemand anderem angehören. Und zwar wirklich niemand anderem angehören als unserem Herrn Jesus Christus. Und diese Gewissheit gipfelt in Vers 13, wo David unmissverständlich klar macht, dass er sich seines Heils sicher ist. Er sagt: Ach, wenn ich mir nicht sicher wäre, das Gute des Herrn zu schauen im Land der Lebendigen. Er kann nicht ohne diese Gewissheit leben. Und deswegen kann Luther sagen, dass man, wenn man die Heilsgewissheit leugnet, den Glauben ausspielt. David kann nicht ohne diese Gewissheit leben. Er klammert sich daran. Und deshalb ruft er sich selbst zu im letzten Vers: Harre auf den Herrn, sei stark und dein Herz fasse Mut und harre auf den Herrn. Das ist der letzte Ausruf eines Herzens, das sich bewusst ist, dass es ganz aus der Gnade Gottes lebt. Vertraue auf den Gott deines Heils, denn er ist dein Licht, dein Heil und deine Burg. Geschwister, David macht uns in diesem Psalm deutlich, dass ein Leben im Angesicht Gottes nicht einfach bedeutet, dass ich mir der Gegenwart Gottes bewusst bin. Das bedeutet es auch. Aber was es in allererster Linie heißt, ist, dass das Leben des Gläubigen von der Gegenwart und von der Sehnsucht nach der Gegenwart Gottes durchdrungen ist. Und das bedeutet, dass ich von einem tiefen Frieden in Gott und einer großen Sehnsucht nach Gott durchdrungen bin. Wir sind zwar in dieser Welt, aber durch den Glauben an unseren Erlöser darf in unseren Herzen der Friede wachsen, der nicht von dieser Welt ist, weil wir uns bei ihm geborgen haben. Ja, wir leben in einer gefallenen Welt und werden tagtäglich angegriffen und angefeindet. Ja, und manchmal fällt die gefallene Welt auch auf uns. Und doch halten wir uns doch wie David an dieses Bekenntnis des Glaubens in den tiefsten Tälern unseres Daseins. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Denn was bleibt, ist der Friede in Gott, die Sehnsucht nach Gott und zusammengefasst der Glaube, der wirklich ist. Das ist das, was bleibt. Klammern wir uns doch wie David, wie Hiob, der nur noch wusste, mein Erlöser lebt und ich werde ihn sehen. Klammern wir uns doch wie diese Männer Gottes an den Gott unseres Heils, der Christus ist. Amen.